Mein Thema heute lautet Der Teufel und das Böse. Die Rede vom Teufel scheint heute in unserer aufgeklärten Welt rückständig und überholt. Das mag ja etwas gewesen sein für die primitiven Leute damals im Mittelalter, aber wir heute wissen es doch besser, sind modern und fortschrittlich. Nein, der Teufel hat für die meisten Menschen ausgedient. Er kommt höchstens noch in Mythen und in Märchen vor, etwa bei den Brüdern Grimm in »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren«. In ganz wenigen Fällen verwenden wir den Teufel auch noch in Redensarten. Wir bezeichnen eine Tat als teuflisch, wenn sie besonders grausam, gemein oder böse ist. »Hier ist ja der Teufel los«, sagen wir, wenn wir in eine total chaotische Situation hineingeraten. Oder »Geh zum Teufel«, wenn wir jemanden loswerden wollen, den wir absolut nicht mögen, mit dem wir nie mehr etwas zu tun haben möchten. Ansonsten hat sich das aber auch. Vielleicht kennen wir noch mittelalterliche Bilder vom Teufel mit Hörnern auf dem Kopf, Pferdefüßen und einem Dreizack in der Hand. So haben ihn sich die Leute in früheren Zeiten vorgestellt. Eine grässliche Gestalt, die nur Böses im Sinn hat und die Menschen zu sich in die Hölle holen will. Sowas glauben die meisten Leute heute in einer aufgeklärten westlichen Welt wohl nicht mehr. In anderen Kulturen aber schon, also in Afrika, Südamerika oder Asien. Für dortige Stämme ist der Teufel mit seinen Dämonen noch durchaus Realität. Eine böse Macht, vor der man sich schützen und gegen die man kämpfen muss, um Leiden und Schmerzen zu vermeiden. Die Bibel spricht auch sehr viel von der Existenz eines Teufels. Im Alten Testament zwar nur einige Male, dagegen im Neuen Testament 110 Mal. Sogar der Herr Jesus Christus ist in den Evangelien von der Realität des Teufels überzeugt und kämpft gegen ihn. Wo aber kommt der Teufel her? Oder anders, wo liegt der Ursprung des Bösen? Neben vielen Theorien, die ich jetzt nicht alle behandeln will, scheint mir diese aus dem Alten Testament bedenkenswert. Ursprünglich sei da der Teufel ein gefallener Engel, der von Gott anfangs mit außerordentlicher Macht ausgestattet wurde. Dieser Engel rebellierte gegen Gott, löste sich von Gott aus der himmlischen Engelswelt, brachte einen großen Teil der Engel hinter sich und trieb dann sein Unwesen mit diesen Dämonen im Reich der Finsternis. Wir können das nachlesen und vermuten in Jesaja 14, Vers 12 bis 21, aber auch später im 2. Petrusbrief. Dort redet Petrus von Engeln, die gegen Gott sündigen und in finsteren Höhlen des Abgrunds von Gott festgehalten werden. Dieser gefallene Engel mit seinen dämonischen Helfern hatte ursprünglich also, wie der Mensch auch, einen freien Willen und entschied sich dann gegen Gott. Im Neuen Testament wird er mit unterschiedlichen Namen bezeichnet, darunter Beelzebub, Luzifer, Widersacher, Verderber, Drache, Ankläger, Schlange, Fürst dieser Welt, Diabolos oder Satan. Wenn wir da einen Steckbrief des Teufels entwerfen wollten, könnten wir Folgendes sagen. Der Teufel ist der große Aufrührer und Unruhestifter. Er ist ein großer Lügner und Täuscher. Er verkleidet sich gerne als Engel des Lichts und verspricht den Menschen das Blaue vom Himmel, nur um sie unter seinen Einfluss zu bringen und sie ins Verderben zu führen. Ja, er ist nach den Worten Jesu ein Mörder von Anfang an und bringt unsagbares Leid über die Menschheit. Nun müssen wir Christen die Attacken des Teufels nicht einfach so hinnehmen. Paulus fordert die Christen und Gemeinden im Epheserbrief auf, gegen den Teufel zu kämpfen. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir, »Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer, der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. In meinem Bücherschrank steht ein dicker Roman von Frank E. Peretti mit dem Titel »Die Finsternis dieser Welt«. Darin beschreibt der Autor den Kampf der guten Engel gegen die Dämonen und ihren Einfluss auf die Menschen. Das ist sehr spannend zu lesen. Natürlich ist das ein ausgedachter Roman. Trotzdem hat er bei mir die Vorstellung entwickelt, wie es denn in der unsichtbaren Welt aussehen könnte. Welche Kämpfe die himmlischen Heerscharen ausfechten, um die Menschen auf der Erde zu schützen, und was die Dämonen anstellen, um die Menschen zum Bösen zu verführen. Wie wir als Christen kämpfen können, dazu gleich ein bisschen mehr. Zunächst möchte ich aber so ein paar Strategien nennen, die der Teufel benutzt, um uns zu Fall zu bringen. Erstens, der direkte Angriff. Erstens versucht Satan, das Werk Gottes zu zerstören, indem er Menschen gebraucht, um Christen zu verfolgen. Dann aber auch durch verschiedene Attacken auf den Körper, den Verstand und den Geist. Und da hat er insbesondere die Pastoren und Gemeindeleiter im Visier. Über die Christenverfolgung werde ich im Laufe der Themenreihe noch einmal gesondert etwas sagen. Aber es ist klar zu beobachten, dass es immer zuerst die Leiter von Gemeinden und ihre geistlichen Führer waren, die den Märtyrertod gestorben sind. Wenn der Teufel die aus dem Verkehr gezogen hatte, dann hatte er leichteres Spiel mit der übrig gebliebenen Gemeinde Jesu. Manchmal sind die Angriffe auch überraschende Krankheiten, die einen Christen außer Gefecht setzen sollen. So greift der Teufel im Alten Testament zum Beispiel den Hiob an und schlägt ihn mit bösartigen Geschwüren. Der kann sich gar nicht mehr unter den Leuten blicken lassen und auch seine Frau hat nur Verachtung für ihn übrig. Von vielen Gottesmännern und Frauen ist überliefert, dass sie von Depressionen befallen waren, also von psychischen Krankheiten. So etwa der Reformator Martin Luther oder der englische Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon. Die waren dann so gelähmt, dass sie ihren Dienst kaum mehr ausführen konnten. Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen und so weiter, alles das können dämonische Angriffe sein. Natürlich nicht immer. Manche Störungen können und müssen durch Ärzte und Therapeuten behandelt werden, aber vereinzelt, gerade dann, wenn sie plötzlich kommen und dann wieder verschwinden, mögen das Attacken des Teufels sein. Zweitens, Anklagen. Zweitens versucht der Teufel, Christen und Gemeinden gegeneinander aufzuwiegeln. Er will sie dahin bringen, dass sie sich spalten und Lügen übereinander verbreiten. Da wird den einen unterstellt, sie würden falsche Lehren verbreiten. Andere werden verleumdet und ihr guter Ruf wird in der Nachbarschaft oder in der Öffentlichkeit in den Schmutz gezogen. In den sozialen Medien werden Christen verunglimpft und gemobbt. Falsche Gerüchte werden gestreut und noch ehe man sich's versieht, steht man als böser und gefährlicher Mensch da. Und das Ziel ist immer, einen Christen zu zerstören und eine Gemeinde tot zu machen. Anklagen kann der Teufel auch direkt gegen uns richten, nämlich in unseren Gedanken. Er flößt uns ein, wie schlecht wir doch seien. Er erinnert uns an unsere Schwächen, an uralte Fehler und Sünden, die bei Gott schon längst vergeben sind. Und indem er sie in uns immer wieder hochsteigen lässt, nährt er unsere Zweifel, bei Gott angenommen zu sein. Oder wir spüren irgendwelche gotteslästerliche oder böse Gedanken in uns. Und schon ist der Teufel zur Stelle und redet uns ein, du bist ja noch gar nicht richtig bekehrt. Und das zieht uns dann echt runter. Und wir können da gar nicht mehr richtig froh werden, weil wir ständig in unserem inneren Ohr diese Vorwürfe hören, dass wir keine richtigen Christen seien. Die Taktik des Teufels aber ist da nur, uns zu zermürben, uns zu quälen und uns in die Verzweiflung zu stürzen. Drittens, Täuschungen. Ein weiteres Werk des Teufels besteht darin, uns zu verwirren. Er will uns täuschen und gaukelt uns etwas vor, das wir als Wahrheit anerkennen sollen. Die Bibel sagt in 2. Korinther 11, Vers 14, dass sich Satan als Engel des Lichts verstellt. Das bedeutet, er gibt sich als jemand aus, der er gar nicht ist. Er stellt sich als gute, ehrliche, freundliche Gestalt dar, aber in Wirklichkeit ist er böse und brutal. Christen würden vielleicht glauben, dass diese Lichtgestalt immer nur das Beste für die Menschheit will. Sie erinnert vielleicht an berühmte christliche Persönlichkeiten, an Gutmenschen, möglicherweise auch an Jesus Christus. Und man glaubt ganz schnell, dass doch so eine Gestalt niemals etwas Böses sagen oder tun könne. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Teufel will auf diese Art und Weise die Menschen nur täuschen und verführen. Vielleicht durch besondere Lehren oder auch durch Zeichen und Wunder. Er ähnelt eher Sektenführern, die Anhänger hinter sich bringen und abhängig machen wollen. Als Christen und Gemeinden haben wir die Lehren, die in unserem Umfeld verbreitet werden, daher sorgfältig zu prüfen. Nicht alles, was zunächst gut scheint, ist tatsächlich auch gut. Wir müssen aufpassen, dass wir Scharlatanen nicht auf den Leim gehen. Viertens, Versuchungen. Eine vierte Strategie des Teufels besteht darin, die Christen durch Versuchungen zu besiegen. Das gelingt ja schon auf den ersten Seiten der Bibel bei Adam und Eva. Noch einmal versucht der Teufel das später bei Jesus in der Wüste, bevor er seinen irdischen Dienst beginnt. Da hat er aber keine Chance und muss erfolglos von Jesus ablassen. Die Versuchungen bestehen vor allem darin, eine schwere Sünde zu begehen und ein Gebot oder Verbot Gottes zu übertreten, also etwa zu stehlen, zu morden, die Ehe zu brechen, das Eigentum anderer zu begehren oder den Teufel gar selbst zu verehren, also die 10 Gebote zu übertreten oder anders den Willen Gottes nicht zu befolgen. Das können also auch weitaus subtilere Dinge sein als die schweren Sünden, die in den 10 Geboten genannt werden. Denn wer von uns ist schon ein Mörder oder Dieb oder Ehebrecher? Na, dann lest doch einmal ergänzend dazu die Bergpredigt Jesu und schon wird uns da etwas mulmiger zumute. Aber auch andere Dinge des Alltags- und Lebensstils gehören dazu. Wenn wir in Wut ausbrechen und jemand verletzen, wenn wir unsere Arbeit nachlässig verrichten, wenn wir es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, wenn wir arrogant und stolz über andere hinwegsehen, oder wenn wir uns beleidigt und im Selbstmitleid vergraben. Alles Reaktionen auf Versuchungen, die uns der Teufel in die Ohren flüstert. Auch die Dinge will er verhindern, die unser geistliches Wachstum fördern. Also wenn wir keine Lust haben, die Bibel zu lesen oder zu beten. Oder dem Heiligen Geist keinen Raum geben, in uns zu regieren. Oder die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen vernachlässigen. Diesen verlockenden Reizen, die verboten, unmoralisch oder irrsinnig sind, sollen wir widerstehen und uns vehement dagegen wehren. Fünftens, Besessenheit. Hier geht es schließlich nun um eine ganz bewusste Hinwendung und Beschäftigung mit satanischen und okkulten Dingen. Alles das, was mit Zauberei, Wahrsagerei oder Spiritismus zu tun hat, das ist Gott total zuwider. Das müssen wir radikal lassen und uns davon trennen. Manche beschäftigen sich mit diesen Dingen und geraten so unter den Einfluss des Teufels. Das kann dazu führen, dass sie okkult belastet oder besetzt werden. Menschen, die spaßeshalber pendeln, Karten legen und sich für die Energie des Teufels öffnen und die dämonische Tankstelle anzapfen. Ich kann nur raten, Finger weg davon. Andere finden mit der Zeit da sogar immer mehr Interesse daran, schließen sich einem okkulten Zirkel an mit teuflischen Ritualen und verehren richtig den Teufel mit seinen Kräften. Wie wir als Menschen uns Jesus Christus hinwenden und ihn annehmen können, so andererseits auch den Teufel. Und er zieht dann mit seinen Dämonen in den Menschen ein und leitet ihn zu bösen Taten an. Das nennen wir dann Besessenheit, von der wir nur loskommen, wenn Jesus den Teufel in uns austreibt und das Regiment übernimmt. Das benötigt aber einen vollmächtigen Befreiungsdienst mit viel Gebet und Fasten von erfahrenen und starken geistlichen Leitern. Den Teufel im Namen Jesu in die Hölle schicken, damit er in und durch uns kein Unheil mehr anrichtet. Nun gibt es aber eine ganz tolle, frohmachende und ermutigende Nachricht für alle Christen. Wir können ja bei all diesen Schauergeschichten richtig Angst bekommen. Brauchen wir aber nicht, denn Jesus ist immer stärker und größer als der Teufel. Der ist nämlich bereits auf Golgatha und die Auferweckung Christi besiegt. Wer zu Jesus gehört, der muss auch sich nicht mehr fürchten. Der kann bei allem Bösen, das ihm als Anfechtung begegnet, fröhlich und getrost sein. Nach dem Neuen Testament ist der Sieg Christi über den Teufel schon längst passiert, nämlich damals auf Golgatha und 3 Tage später durch die Auferweckung Jesu. Einmal wollte der Teufel Jesus unbedingt töten. Aber es war Gott, der den Tod Jesu inszenierte, und Jesus nahm diesen Tod freiwillig auf sich, um uns von der Sünde zu befreien. Jesus war sozusagen der Köder, und der Teufel ist darauf hineingefallen und dachte, er hätte gesiegt. Aber letztlich ist uns Erlösung gebracht worden, und wir brauchen uns vor Anklagen des Teufels nicht mehr zu fürchten. Und dann, durch Ostern, wurde deutlich, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er war der Erste, der auferweckt wurde, und hat damit den Grund gelegt für die Auferweckung aller Gläubigen am Ende dieser Welt. So ist letztlich Jesus der wirkliche Sieger und der Teufel der Verlierer, und zwar schon seit 2000 Jahren. Er winselt noch und versucht, Leute in den Abgrund zu ziehen, aber das ist nur ein Wimmern und ein jämmerliches Brüllen, bis sein endgültiges Ende gekommen ist. In der Bibel wird der Teufel ja mit einem umherschleichenden Löwen verglichen. Nun stellt euch so einen Löwen mal vor, in einem großen, eingezäunten Gehege. Er scheint frei zu sein, kann dort Tiere jagen, auch Menschen anfallen, die in sein Gehege hineingehen, aber er ist gefangen, kann den Zaun nicht überwinden, nicht hochklettern und die Menschen draußen jagen und fressen. Der Ranger hat ihn gefangen genommen und verwahrt ihn sicher hinter Gittern. Ja, der Löwe brüllt schrecklich, er kommt auch wild an den Zaun herangelaufen und erschreckt dort die Leute, die ihn beobachten. Aber er kann ihnen nicht mehr gefährlich werden. Das mag so eine Hilfe für uns sein, wie wir uns den Sieg Christi über den Teufel vorstellen können. Der Teufel ist noch da, keine Frage. Und wer unvorsichtig ist und sich dem Teufel nähert, der kriegt seine Tatzenhiebe und Bisse ab. Das kann dann durchaus schon mal tödlich enden. Wer aber die Anweisungen des Rangers, das wäre dann Jesus Christus, befolgt, der bleibt unbeschadet und sicher, bis irgendwann der Löwe im Gehege alt und krank wird und vom Ranger erschossen werden muss. Nun, wir spüren vielleicht, dass wir uns durch eine klare Hinwendung zu Jesus, durch eine klare Bekehrung aus dem Bereich des Teufels entfernen können. Dort, ganz nah bei Jesus, kann uns nichts mehr passieren. Und trotzdem dürfen wir nicht leichtsinnig sein, uns nicht überschätzen, uns nicht kopfüber in eine große Gefahr stürzen, nicht nachlässig werden, auch nicht sorglos und unvorsichtig, denn sonst packt der Teufel uns beim Kragen und bringt großes Leid über uns. Nein, noch ist der Teufel nicht vernichtet. Er ist besiegt. Ja, der Kampf ist gewonnen. Aber er kann sich noch rühren und uns Schaden zufügen. Deshalb müssen wir wachsam sein und immer wieder auch prüfen, wo teuflische Gefahren lauern und uns zu Fall bringen wollen, und dann kämpfen. Wir sollen nach Epheser 6, Vers 11 die Waffenrüstung Gottes anlegen, damit wir in der Lage sind, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei Waffen hinweisen, mit denen wir den Teufel in die Flucht schlagen können. Paulus nennt sie in Epheser 6, Vers 17 und 18. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Also einmal das Wort Gottes, die Bibel. Die Worte der Bibel haben im geistlichen Kampf viel mehr Kraft und Autorität als menschliche Sätze oder Floskeln. Deshalb sollten wir gerade dann, wenn wir vom Teufel angefochten werden, unsere Bibel zur Hand nehmen und darin lesen, vielleicht die Texte sogar laut sprechen. Ich empfehle oft, sich auch einen Schatz von Bibelversen, die man auswendig kennt, anzulegen, wenn man mal eine Bibel nicht zur Hand hat. Naja, heute kann man sich ja auch auf sein Smartphone eine Bibel-App herunterladen, aber das ist auch nicht immer parat oder der Akku ist leer. Sozusagen dem Teufel das Wort Gottes entgegenschleudern, so hat es Jesus in der Wüste getan und er hatte damit Erfolg. Eine zweite geistliche Angriffswaffe ist natürlich das Gebet, und zwar im Namen Jesu beten, also in Übereinstimmung, in Symphonie mit Gottes Willen, geleitet vom Heiligen Geist. Die Jünger sollten mal Dämonen in einem besessenen jungen Kerl austreiben, aber so sehr sie sich auch bemühten, sie schafften es nicht. Jesus heilte dann diesen Jungen und erteilte dann anschließend den Jüngern folgende Lektion: Nur durch Gebet und Fasten können solche Geister ausgetrieben werden. Ähnlich schreibt es ja Paulus. Er fordert die Christen in Ephesus auf jede erdenkliche Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Mit Bitten und Flehen, so übersetzt das Martin Luther in seiner Bibelübersetzung. Das klingt also sehr eindringlich, sehr entschlossen und auch sehr zeitaufwendig. Der Teufel ist, bis auf Ausnahmen, nicht durch einen vielleicht noch gedankenlos dahingesprochenen Gebetssatz in die Flucht zu schlagen. Das kostet oft Schweiß und Tränen, bis der Sieg dann geschafft ist. Von Johann Christoph Blumhardt, dem schwäbischen Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, wird berichtet, dass er 2 Jahre lang eine besessene junge Frau seelsorgerlich begleitete und mit ihr betete, bis sie endlich befreit war. Am Schluss dieses kräfteraubenden und mühevollen Kampfes erscholl der laute Ruf: Jesus ist Sieger. Und aufgrund dieses gewaltigen Erlebnisses hat Blumhardt dann wenige Jahre später das Lied gedichtet: Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wir finden es heute noch in unserem Liederbuch und manche Gemeinden singen es auch noch, um den Sieg Jesu über den Teufel zu preisen. Ich möchte es am Schluss meiner Predigt laut vorlesen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, sei es, dass die Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, sei es, dass sie wähnt mit ihrem giftgen Biss, hätt sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen, sich unser Held doch niemals nehmen. Ja, Jesus siegt, ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch hart da niederliegt. Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände. Das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend hart auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch, so wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss, und glaubend kämpfen wir, wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesu dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Amen.